Bei der Lesung ist mir gerade so eingefallen, ein Gedanke, der mich die letzten Tage erreicht hat, auch etwas von Jesus. Es heißt da, als er kam, gab es kein Licht. Als er ging, gab es keine Finsternis. Hat mir sehr gut gefallen. Passt gut rein für heute. Als er kam, gab es kein Licht. Als er ging, gab es keine Finsternis. Wir beten. Vater, das ist eine steile Aussage. Und ich bete darum, dass wir das heute so nachvollziehen können in unserem eigenen Leben. Weihnachten bedeutet, dass Hoffnung in dieser Welt da ist. Aber das ist nicht automatisch bei uns allen so. Lass diesen Gottesdienst dazu dienen, dir zu begegnen, damit es hell wird bei jedem. Amen. Ja, das Thema heute, Gott wartet darauf, entdeckt zu werden. Fangen wir mal ganz harmlos an. Ich will dann zwei Hauptfragen oder zwei Hauptbereiche mit Ihnen besprechen. Und zwar die erste Frage, wo ist Gott? Ganz einfache Frage natürlich. Und die zweite, einen Versuch einer Antwort. Wir beginnen mal ganz einfach. Man könnte die Adventszeit unter dieses Thema stellen. Wie die Lebensumstände auch sein mögen, Gott ist da. Unsichtbar, verborgen. Er wartet darauf, von uns entdeckt zu werden. Es ist ja nicht so, bloß weil man regelmäßig hierher kommt, hat man immer Kontakt mit diesem Gott. Hat man immer eine enge Beziehung zu Jesus und alles läuft gut. Gott wartet darauf, von uns entdeckt zu werden, jeden Tag. Wir haben am 2. und am 3. Advent Elisabeth und Maria mit ihren jeweiligen Ehemännern etwas genauer betrachtet. Zacharias, Elisabeth, Josef und Maria. Heute geht es um Simeon und Hanna, zwei weitere Protagonisten in dieser Geschichte, um die Geburt Jesu. Beide haben mit Zacharias und mit Elisabeth gemeinsam, dass sie mit Gott unterwegs waren, ihr ganzes Leben. Sie haben ihm ihr Leben anvertraut, sie wollten ihm begegnen, sie sind ihm begegnet, manchmal anders, als sie es sich vorgestellt und erwartet haben. Und für alle bedeutete diese Begegnung mit Gott eine große Erfüllung einerseits und auf der anderen Seite eine sehr große Herausforderung. Viele Fragen im Leben wurden geklärt für diese Menschen, aber es entstanden auch eine ganze Reihe von neuen Problemen. Alle sind sie gesegnet gewesen. Und alle haben trotzdem lange warten müssen, bis sie die Begegnung wirklich erlebt haben. Und Leid ist keinem von ihm fremd geblieben. Ich bin da gerade noch mal zusammengezuckt, ne, als du gelesen hast, und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Gesegnet bist du unter den Frauen, heißt es auf der einen Seite, und auf der anderen Seite das Schwert. Aber alle haben erlebt, Gott lässt sich finden. Von der Finsternis zum Licht. Also mal ganz schlicht, wir schauen uns mal diese Leute an und gucken da zunächst mal nach Simeon. Was wissen wir von dem? Simeon hat in einer großen, sehr großen für die damaligen Zeit Stadt gelebt, in Jerusalem. Von ihm heißt es im Text, dass er gerecht und gottesfürchtig war. Bedeutet mit anderen Worten, für uns übersetzt, er hatte den Heiligen Geist. Bitte, wir merken, es ist noch nicht Pfingsten gewesen. Jesus ist ja gerade kurz davor geboren zu werden. Pfingsten ist noch weit. Simeon hatte den Heiligen Geist. Und er hat auch den Versprechen, die Gott ihm gegeben hat, Vertrauen geschenkt. Er hat ihm geglaubt. Er hat das Versprechen bekommen, du wirst, bevor du stirbst, den Retter sehen. Nun war er inzwischen schon sehr alt und diese Verheißung hat ihn sehnsüchtigst warten lassen, weil er gedacht hat, so viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Jetzt muss mal langsam was passieren. Und während er gewartet hat, ist er immer offen geblieben, dass Gott etwas mit ihm redet. Interessant ist nämlich, dass er just zu dem entscheidenden Zeitpunkt nicht zu Hause saß und die Bild gelesen hat, sondern im Tempel war. Schauen wir mal die Hanna an, als die zweite, die in dieser Geschichte vorkam. Was ist denn von ihr? Von ihr wissen wir, dass sie auch schon für die damalige Zeit ein extrem hohes Alter hatte, 84 Jahre. Mit einer ganz entscheidend langen Stammeslinie aus dem Volk Israel. Sie stammt aus dem Stamm Asser. Und für die Bibelkenner unter uns, die wissen das natürlich, der Asser war der achte Sohn von Jakob und zwar mit der Nebenfrau Silpa und deren zweites Kind. Vielleicht sind manche ja bei so verwandtschaftlichen Fragen ganz interessiert. Ich bin es nicht. Die meiste Zeit ihres Lebens war sie Witwe, sie war nur 7 Jahre verheiratet. Also wenn man überlegt, wie jung man damals geheiratet hat, und jetzt war sie 84, 7 Jahre verheiratet, das dürfte schon auch auf ein durchaus schmerzliches Leben hinweisen, als Frau in der damaligen Zeit, als ledige Witwe. Und sie hat viel Zeit im Tempel verbracht, gefastet und gebetet. Interessant ist übrigens, der Name Hanna bedeutet auf Deutsch Anmut, Liebreiz, Huld, Gnade, Gunst oder auch der Herr hat mich begünstigt und Simeon bedeutet Geschenk der Erhörung. Auch mal interessant, wie die Namen zum Leben dieser Menschen dann passen. Wenn wir also mal festhalten, ganz kurz in einem allerersten Schritt, was wissen wir jetzt von diesen beiden Leuten und versuchen das mal so ein bisschen auf uns zu übertragen. Ist schon länger als 555 Jahre her gewesen, was die erlebt haben. Was kann das für uns heute austragen? Ein erster Gedanke. Beide sind ganz normale Menschen unter Menschen. Mir geht es manchmal so, wenn ich die Geschichten lese in der Bibel von diesen Helden, die da so sind, die sind immer so herausgehoben, ne, so, damit kann ich mich gar nicht vergleichen. Manchmal denke ich, ja, mir geht's auch aus Paulus, dann klopfe ich mir von hinten auf den Kopf und sage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja. Aber hier wird's mal ganz deutlich. Hanna und Simeon waren völlig normale Leute, so wie wir alle. Und die sind da irgendwie reingeraten in diese Geschichte mit Jesus. Und beide, die haben ein Leben gelebt, in dem gab es durchaus Rückschläge, Unglücksfälle und damit mussten die zurechtkommen. Vielleicht hat man denen auch mal sagen können, das wurde nicht an deiner Wiege gesungen. Auch da finde ich mich wieder. Wenn ich manchmal vorher gewusst hätte, was mir hinterher blühte, hätte ich die Kurve andersrum genommen. Hinterher ist man ja immer schlauer und kann dann sagen, Gott hat Gnade geschenkt, aber es geht ihnen doch bestimmt genauso. Beide haben aber in all dem, was sie erlebt haben, nie aufgegeben oder nie daran gezweifelt oder das den Zweifel durchziehen lassen, Gott sieht mich nicht, er hat keine Ahnung, wie es mir geht. Beide haben daran festgehalten, Gott ist da, er sieht mich, ich bin ihm wichtig. Er kümmert sich um mich und er entzieht mir seinen Segen nicht. Nicht nur, weil sie diese tollen Namen hatten, Gott hat mich begünstigt, Gott hat mich erhört, sondern weil wir Teil seiner Schöpfung sind, geliebte Menschen. Was ist das für ein Unterschied, wenn jeder von Ihnen das sagen kann, egal ob er an Christus glaubt oder nicht? Ich bin wertvoll, ich bin kein Zufall, es ist wichtig, dass es mich gibt und ich kann Ja zu mir sagen. Wie viel mehr muss uns, die wir mit Christus unterwegs sind, dieses bewusst werden? Niemand und nichts hat das Recht, mir irgendetwas abzusprechen. Ob ich aus dem Ausland komme, noch nicht mal Deutsch kann, ob ich Mann bin oder Frau, in wie vielen Kulturen ist das entscheidend, ob ich Arbeit habe oder nicht, ich bin wichtig, ich bin wertvoll und es ist gut, dass es mich gibt. Beide glauben, Gott sieht mich. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Er kümmert sich um mich und entzieht mir seinen Segen nicht. Und deswegen haben auch beide daran festgehalten, normale Leute, wie sie waren, wie sie und ich auch, ich rechne damit, dass dieser Erlöser etwas in meinem Leben bewirkt. Ich rechne damit, dass ich ihm begegne. Und somit halte ich in meinem Alltag möglichst ständig Kontakt. Ich bin offen. Und darüber haben wir in den letzten Gottesdiensten mehrfach nachgedacht. Sie haben bislang immer noch nicht diese Erfüllung erlebt, von der sie jetzt gehört haben. Du wirst den Retter sehen. Also bleiben jetzt zunächst einmal dabei. Advent heißt, der versprochene Retter kommt, er wird sich zeigen. Aber seit Jahrhunderten, für die Israeliten damals, sah es so aus, als kommt er nicht. Die kannten ihre alttestamentlichen Texte von dem Verheißenen, aber der kam ja nie. Deswegen war ja der Erwartungsdruck so groß damals. Deswegen waren die ja dann bei Jerusalem, was wir an dem Palmsonntag feiern, so total elektrisiert. Endlich kommt er. Hinterher kann man alles leicht einordnen. Und da ist für mich wieder eine Parallele für den augenblicklichen Zustand bei uns. Sind wir viele Jahrtausende später so in einem anderen Zustand? Ich meine, egal wie die Lebensumstände sind, habe ich vorhin gesagt, Gott ist da, er ist unsichtbar da, er ist verborgen. Und dieser Gott wartet darauf, dass er von uns entdeckt wird, vielleicht auch von uns, die wir schon lange mit ihm unterwegs sind. Schon länger als diese Gemeinde möglicherweise existiert. So alt ist diese Gemeinde ja noch nicht. Die Frage an uns ist, warten wir noch, glauben wir noch, hoffen wir noch? Da, wo wir persönliche Durststrecken vielleicht zu bewältigen haben, da, wo sich so wenig zu bewegen scheint in unserem Leben, obwohl wir zu einer Gemeinde gehören. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, warten wir noch darauf, dass Christus was macht, dass er eingreift? Oder was bedeutet jetzt Advent und Weihnachten für Sie? Ich freue mich schon immer auf das schöne Fest und unsere Familie ist zusammen jetzt und das ist toll. Aber eigentlich, ne, ist das nur eine oberflächliche Sache oder geht mir das wirklich ans Herz? Oder ich möchte es mal als positive Frage formulieren: Wie können wir so wie der Simeon und wie die Hanna immer noch warten, hoffen und glauben daran, dass dieser Christus da ist und sich in unserem Leben offenbart? Und da möchte ich mit Ihnen in zwei Schritten das etwas näher angucken, ausgehend von dem, was Simeon und Hanna uns darstellen. Die erste Frage lautet: Wo ist Gott? Und wenn wir uns das jetzt als Christen erstmal so anhören, dann stehen wir theologisch gesehen vor einem Problem. Als normale Christen sagen wir ja, also mir geht das so, ich stehe da vor einer Zerreißprobe. Auf der einen Seite kenne ich die Bibel, die sagt, und Gott hat die Welt geschaffen und siehe, es war super, top, geht nicht besser. Es gibt keinen von irgendjemandem, von irgendwo, der eine bessere Welt erschaffen könnte, als Gott das getan hat. Und dann schaue ich mich um. Aber ich brauche bloß in die Bibel zu schauen, da gibt es nämlich Aussagen. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Habt nicht diese Welt lieb. Oder ich bin der Welt gekreuzigt. Also was jetzt? Ist diese Welt was Tolles? Oder sollen wir die nicht lieb haben? Schon allein da ist eine Spannung. Das heißt, um es mal so darzustellen, Gott ist in der Welt, er ist für die Welt, er hat die geschaffen, er hat sie gewollt. Er ist der Schöpfer, der Bewahrer und der Erhalter. Kam vorhin in dem Psalm auch nochmal sehr schön zum Ausdruck. Und auf der anderen Seite erleben wir eine gottfeindliche Welt. Es ist so viel Chaos, es ist Leid, es sind unerfüllte Wünsche. Und das beide steht einander gegenüber. Wie kriegen wir das zusammen? Für viele Leute ist das ein großer Widerspruch und für mich manchmal auch. Wie soll das gehen? Wo ist Gott? Auf der einen Seite alles super, alles schön, er will da sein und dann schaue ich mich um. Und wir hier haben heute nicht die Herausforderung, wie sie zum Beispiel die Menschen zur Zeit von Luther hatten, die gefragt haben, wie bekommen wir einen gnädigen Gott? Was müssen wir noch tun, damit er uns nicht verdammt oder damit nicht irgend alles aus dem Ruder läuft? Wir fragen uns heute vielmehr, gibt es diesen Gott überhaupt und wenn ja, wo können wir ihn finden? Hat dieser Gott überhaupt etwas mit dieser Welt zu tun, was wir da Weihnachten feiern, mit oder ohne Baum? Was hat das damit zu tun, dass Gott diese Welt sieht, dass er da ist, dass er erfahrbar ist? Advent ist doch mehr als eine schöne Tradition. Licht soll es doch wirklich werden in meinem Leben. Hoffnung soll mich doch begleiten, jeden Schritt meines Lebens, jeden neuen Tag. Ich möchte mit dem Theologen Franz Overbeck, vorletztes Jahrhundert, sagen, Zitat, die moderne Theologie hat immer versucht, das Christentum der Welt anzupassen, sodass es zu einem Instrument des Lebens in dieser unserer Welt wird, zu einem Verbrauchsartikel. Die moderne Theologie hat immer versucht, das Christentum der Welt anzupassen, sodass es zu einem Instrument des Lebens, zu einem Verbrauchsartikel wird. Ich kann es mal anders formulieren und sagen, ich glaube schon ziemlich sehr fest, dass wir heutige Christen in der Gefahr stehen, das Christsein, unsere Beziehung zu Jesus so als einen Konsumartikel zu verharmlosen. Konsum ist ja nichts grundsätzlich Schlechtes. Aber in diesem Zusammenhang reduziert er unsere Beziehung zu Christus auf die Fragestellung, bringt mir das was? Überlegen Sie bitte mal ganz ehrlich, wo Sie in der Gefahr stehen, Jesus als den zu sehen, der mir was bringt. Und wenn er mir was nicht bringt, was ich möchte, dann frage ich mich, wo ist er denn? Ich bin mit Overbeck der Meinung, dass das Wesen unseres Glaubens, dessen, was wir als Christen vertrauen, das hat ganz viel mit den endzeitlichen Aussagen der Bibel zu tun. Im Vaterunser, das wir kennen, heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wir sehen genau, dieser Wille geschieht ja noch nicht vollends hier auf der Erde. Das ist ja das, was hier rechts steht. Da geschieht ja vieles von dem, was Gottes Wille ist, geschieht ja überhaupt nicht. Aber so wie er im Himmel jetzt schon geschieht, so soll er auch auf dieser Erde geschehen. Deswegen sagen wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Und da möchte ich mal einhaken. Was verstehen Sie unter dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute? Ob wir das jetzt regelmäßig beten oder nicht, dieser Gedanke ist ja da, wenn wir beten, ne, Herr, gib mir dies, mach jenes, mach mich da gesund, schenk mir das und ich brauche einen neuen Job oder wie auch immer. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir verstehen doch, Sie dürfen mich gerne nachher ansprechen und sagen, bei mir ist das aber ganz anders, du hast da völligen Blödsinn erzählt. Privat duzen wir uns ja, oder? Also, aber sagen Sie es mir, wenn es bei Ihnen anders ist. Aber ich bin überzeugt, dass es bei den allermeisten Leuten so ist, und ich stehe selber auch immer in dieser Gefahr, dass ich diese Bitte zunächst so verstehe, dass Gott für mich irgendwas macht, dass er eingreift, mich satt macht. Dass er mich mit dem beschenkt, was ich glaube, was ich brauche. Und das kann jetzt ganz egoistisch für mich persönlich sein. Herr, schenkt mir eine Frau, wenn ich keine habe. Oder schenkt mir keine Frau, wenn ich eine habe. Kommt doch hin. Ja, in der Seelsorge kann man manchen begegnen. Und dann ist es gut, dass mit Christus da Wege zu gehen sind, die wirklich Versöhnung schenken. Nein, aber mal ganz im Ernst. Also, wir verbrämen das ja manchmal so christlich, nicht? Also, wir sagen, Herr, schenk mir dieses, schenk mir jenes, das brauche ich, damit ich für dich segensreich wirken kann, ob das so ist. Oder wir bitten, schenk diesem das und jenem das, wir bitten für sozialdiakonische Anliegen und für den Frieden in der Welt. Gott, mach was. Und dann stellen wir fest, Gott, mach das nicht. Und dann stehen wir da. Wo ist er denn jetzt? Und ich meine, dass wir da mit Gott kämpfen und nicht vor ihm. Und darum geht es aber. Das ist der, genau hinhören, das ist der entscheidende Unterschied. Auch in der Haltung von Hannah und von Simeon. Die haben nicht mit Gott gekämpft. Der war nicht der Erfüller ihrer Bedürfnisse. Die haben nicht, weil sie so lange warten mussten und diesen verheißenen Erretter nicht gesehen haben, nicht gesagt, Gott, wo bist du? Der Unterschied liegt darin, Gott ist kein Erfüllungsgehilfe meiner Sehnsüchte. Und er ist nicht nur deshalb nicht da, weil ich mein Weihnachtsgeschenk nicht kriege. Dieses Brot, von dem das Vaterunser spricht, unser tägliches Brot gib uns heute, ist dieses endzeitliche Brot, das Jesus selbst ist, als das er sich ja selbst bezeichnet hat. Ne? Das Brot, das wir essen, ist es nicht. Ja? Leib Christi. Es ist die Teilnahme, es ist die Teilhabe am endzeitlichen Mahl. Das bedeutet, Jesus, das Brot des Lebens, das von Gott kommt, das wieder zu ihm zurückgeht, dorthin, wo auch wir einmal, die wir seinen Namen tragen, sein werden, ist jetzt schon da und gibt uns Anteil an ihm, an diesem Brot des Lebens. Also ich habe das mal so hier formuliert, dass man es mitlesen kann, gib uns Teil am endzeitlichen Mahl schon heute. Gib uns Kraft, könnte man auch sagen, von dem Mahl, das du einmal mit uns halten wirst, in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde. So wie die Augenblicke Star Wars Begeisterung ja auch immer von diesem, die Macht möge mit dir sein. Das bedeutet, wir haben den Herrn aller Herren, der aus dem Himmel, wo auch immer das sein mag, für uns sorgt, der uns sieht und der von dort Kraft in dieses Leben, in diesen Alltag, in mein Herz spendet. Das täglich Brot, das kommt von ihm. Das ist nichts, wo ich irgendeine Verfügungsgewalt drüber hätte, wo ich sagen kann, heute brauche ich aber mal so einen richtigen Energy Drink und das möchte ich haben, sondern wirklich die Bereitschaft, das zu sehen. Anteil von der Kraft dieses Mahles zu haben, damit wir überleben und überwinden, auf den Christus warten, ihn suchen, auf ihn hoffen und durch ihn hoffen, damit wir an ihn glauben können. Das heißt, für mich sehe ich das so, dass die entscheidende Aussage im Neuen Testament die Wiederkunft Christi ist. Und die Gemeinde hat darauf gewartet. Im Alten Testament haben sie auf die Ankunft Christi gewartet. Wir heute warten, dass er wiederkommt, weil er schon mal da war und das verheißen hat. Bedeutet aber, alles, was wir jetzt auf dieser Erde erleben, so wie Bonhoeffer das gesagt hat, ist das Vorletzte. Es ist nicht das Letzte. Alle unsere Wünsche, die uns oft so zentral erscheinen, die so wichtig sind, und wenn die nicht erfüllt werden, dann ist Gott einfach nicht da, oder was? Alles das ist nur das Vorletzte, nicht das Eigentliche. Ich sage das mal ganz frech und hoffentlich allgemein verständlich: Auf dieser Erde gibt es kein Glück. Jesus ist nicht dazu gekommen, dass wir hier glücklich sind. Vielleicht ist das ein Schlag ins Kontor von manchem, aber die Bibel spricht an keiner Stelle von Glück. Die hat das Wort überhaupt nicht, weder im Alten noch im Neuen Testament. Es gibt glückliche Augenblicke. Und ich bin sicher, wir haben in unserer Mitte kraftstrotzende junge Leute, die sagen, wenn wir erst mal drankommen, dann retten wir das Abendland. Ich hoffe, das denkt ihr auch weiter so. Das brauchen wir. Idealismus, Hoffnung, Tatkraft. Die Schwierigkeiten, das Scheitern, das Kreuz, das kommt schon noch. Ich sage immer gern, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die einen haben die Katastrophe ihres Lebens noch vor sich. Das Entscheidende ist, in allem, egal wo wir gerade stehen, Christus kommt wieder. Und das ist das, was alles verändert. Im 1. Korinther heißt es mal, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir echt die Elendsten unter allen Menschen. Das heißt, wenn alles, was wir glauben können, wenn wir mit Christus unterwegs sind, dass wir hier ein schönes Leben haben, dass ich hier gelingen habe, dass der Beruf mir passt, den ich dann suche oder wie auch immer, dann ist das viel zu wenig. Dann geben wir uns noch nicht mal auf halber Strecke zufrieden. Und überlegen Sie bitte, ob Ihr Leben mit Jesus nicht ein Stück weit da auch hängen geblieben sein kann, dass es darum geht, dass Jesus für Sie jetzt das macht, was Sie so gerne hätten. Aber wenn wir das Jenseits, wenn wir den Himmel, die Gegenwart Gottes, die ewige, aus den Augen verlieren, dann verlieren wir auch dieses Leben. Aber wenn wir von der Ewigkeit her denken, dieses Brot des Lebens, das aus dem Himmel kommt, und Advent weist genau darauf hin, dass es dieses ewige Leben gibt, dass diese jetzige Welt eben nicht das Alles und das Eine ist, dann wird die Kraft, die uns dadurch zuteil wird, unser jetziges irdisches Leben gestalten können. Gott und Welt passen also nur dann zusammen, wenn wir in dieser Welt sind, hin auf dem Weg zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und das wird unser persönliches Leben genauso bestimmen. Und deswegen möchte ich den letzten Gedanken überschreiben: Gott ist da. Und zwar jetzt schon in unserem eigenen, in unserem persönlichen Leben. Ich möchte, dass wir uns klar machen können, egal wie es aussieht, Gott ist nicht gegen uns. In unserem vorläufigen, wohlgemerkt vorläufigen Leben, noch einmal, ja, wir sagen, alles ist schön, wir kommen alle mal in den Himmel, aber bitte nicht gleich. Es ist noch so schön, ich möchte noch das und das und das machen, so denke ich auch. Und das ist ein schönes Zeichen, dass wir das Leben lieb haben und selbst in Schwierigkeiten lieber weiterleben möchten, als sagen, okay, dann sterbe ich eben jetzt mal und dann bin ich im Himmel und dann geht es mir gut. Aber in diesem jetzigen Leben bereiten wir uns, oder besser gesagt, bereitet Gott uns auf das endgültige, das endzeitliche Leben vor. Ich will das mal anhand von Zacharias und Elisabeth und auch an Simeon und Hannah deutlich machen. Nur ein Beispiel, es dreht sich um dieses Kind oder um diese Kinder. Zacharias und Elisabeth, die haben auf ein Kind gewartet, aber sie haben keins gekriegt. Ganz lange nicht. Maria und Josef dagegen, die haben nicht auf ein Kind gewartet und haben eins gekriegt. Die wollten das gar nicht, jedenfalls jetzt noch nicht und nicht auf diese Weise. Und als die Kinder dann da sind, dann haben sie ihren Eltern eine Menge Schwierigkeiten gemacht. Die hätten es einfacher gehabt ohne die Kinder. Und beide wurden am Schluss ermordet. Das als Vorstellung, als Vater, dass meine Kinder ermordet werden. Da hätte ich doch lieber keine. Und heute, wie ist es so? Wie viele Leute wünschen sich ein Kind und bekommen keins? Und genauso, bei wie vielen ist plötzlich ein Kind unterwegs, das war überhaupt nicht eingeplant oder gewollt? Und niemand, der jemals Kinder großgezogen hat, hat allein deswegen schon ein glückliches Leben gehabt. Ist es nicht so? Wir sind normale Menschen in einem normalen Leben. Wie Hannah, wie Simeon, wie die ganzen anderen Protagonisten in der Bibel. Und glauben schon so lange an die Verheißungen Gottes. Haben schon manche Schwierigkeiten erlebt und Entbehrungen. Können wir jetzt noch auf Jesus wirklich warten? Innerlich und sagen, Herr, ich möchte aus diesem Gottesdienst zum Beispiel rausgehen, anders als ich gekommen bin. Ich möchte das Jahr 2016 näher an deinem Herzen sein, möchte ich mehr spüren, mehr erleben und ich glaube daran, dass es das gibt. Machen wir uns also klar, egal wie unsere Lebenssituation im Augenblick ist, und das halte ich für absolut grundlegend wichtig, ich halte mich selbst oder ich versuche es, mich daran zu halten, wir kämpfen nie mit Gott. Wir kämpfen nie gegen Gott. Wenn wir das tun würden, würden wir immer wie lebenslange Krüppel, wie der Jakob in Genesis 32 aus diesem Kampf hervorgehen. Wir können nur verlieren, wenn wir gegen Gott kämpfen. Er ist stärker, er ist weiser, er ist der Ewige. Aber, das habe ich vorhin gesagt, er trägt uns auf seinem Herzen, jeden von euch. Kämpft nicht gegen Gott. Wir sollen vor ihm kämpfen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Wenn er derjenige ist, der hinter mir steht. Wenn er derjenige ist, der das Brot des Lebens darstellt und mir diese Lebenskraft, diese Hoffnung, ja, diese Sicherheit. Ich bin ein Königskind und der König steht hinter mir. Was soll mir passieren? Weder Hohes noch Tiefes, weder Fürsten noch Mächten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Ich kämpfe nicht vor Gott, ich kämpfe nicht gegen Gott, sondern ich kämpfe vor ihm. Er steht hinter mir. Epheser sagt einmal, nehmt die Rüstung Gottes, betet alle Zeit. Machen wir uns das bewusst. Gott hat uns eine Rüstung gegeben und er hat uns die Möglichkeit gegeben, dieses vor ihm zu sein und ihn im Rücken zu haben, durch unser Gebet immer wieder neu zu vergewissern. Und was Gott in unserem Leben zulässt, das ist sein Weg mit uns in dieser Welt. Er bereitet uns vor auf die zukünftige. Und wenn wir das im Blick haben, dass das, was jetzt hier alles stattfindet, eben nur das Vorletzte ist und dass eine Krise immer auch eine Chance bedeutet, in der Gott an mir arbeitet. Ich habe gestern eine Begegnung mit jemand gehabt, da habe ich genau gemerkt, in einem Gespräch hat eine dritte Person etwas über diese andere Person gesagt und das hat die innerlich so getroffen, dass bei der alle Lampen ausgegangen sind. Und weil ich diese Person sehr gut kenne, habe ich gedacht, das ist genau dein Problem, dass du dir nicht zutraust, dass du auch was kannst. Und wenn dann einer was kritisiert, dann fühlst du dich ganz schlecht. Kennt ihr das? Und wenn das passiert, dann sehe ich das, weil ich weiß, ich kämpfe vor Gott, der mich wertschätzt. Der sagt, ich sehe dich, Simeon, Hannah. Ich habe dich lieb und ich habe dir was verheißen. Das kommt auch, vertrau mir. Dann bedeutet diese Krise, dass ich merke, da ist etwas, da kann ich noch wachsen. Da kann ich ein weiteres Teil dieser Rüstung anziehen. Da kann mein Leben sich weiterentwickeln und runder werden. Das muss mich nicht verzweifeln. Ich muss nicht rumhängen wie eine Qualle und resigniert sagen, wenn es irgendeine Schwierigkeit gibt, das ist halt Gottes Wille passiert. Oder fragen, wo bist du, Gott? Das kann doch nicht sein, dass das jetzt stattfindet, sondern kann ich sagen, ich stehe vor Gott. Und er steht hinter mir. Und er hat ein großes Ziel für mich. Und in dieser Situation, jetzt stehe ich. Ich kann kämpfen, weil er hinter mir steht. Und ich muss nicht gegen ihn kämpfen und fragen, wie kannst du das zulassen? Nehmen wir seine Kraft für uns in Anspruch. Er ist da. Und da, wo wir das so sehen, da kommt es wirklich auf unsere Sicht der Dinge an. Gott ist da. Aber die Frage ist, bin ich bereit, ihn sozusagen hinter mir stehen zu lassen und vor ihm zu leben mit allem, was ich bin, von ganzem Herzen. Wir erwarten ja manchmal, dass uns der Heilige Geist dauernd zu irgendwelchen frischen Wassern führt, oder? Von einem Höhepunkt zum nächsten. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Habe ich so noch nie erlebt. Jesus selber ist mal für eine lange und schwere Zeit der Prüfung in die Wüste geführt worden. Und das kennen manche von uns auch. Deswegen ein erster Hinweis. Wenn jemand von uns in Schwierigkeiten kommt, überprüft doch bitte mal, ob in eurem Leben Sünde oder Schuld vorliegt. Gott ist nicht der, der sagt, ich sehe alles, aber er sagt, wenn du Dinge tust, die nicht in Ordnung sind, dann gibt das Konsequenzen und das musst du manchmal selber auslöffeln. Also wäre ich da vorsichtig, nicht ständig, wenn irgendwas nicht klappt, zu sagen, da muss eine Sünde vorliegen. Das sind manche Christen ein bisschen zu schnell. Aber wenn bei euch wirklich die Dinge komplett aus dem Ruder laufen in eurem Leben, dann haltet mal einen Augenblick an und überprüft, ob das Licht Gottes in euer Leben scheinen darf oder nicht. Und wenn ihr feststellt, da liegt richtig was faul, dann dreht um. Und ich finde Gemeinde deswegen so klasse, weil Gemeinde ein Raum ist, sein und werden darf, an dem Umkehr und Buße möglich wird. Und das ist auch eins meiner Ziele hier bei euch, daran mitzuarbeiten, dass wir eine Gemeinschaft sind und werden, wo man schwach sein darf, wo man sagen kann, das habe ich richtig verbockt. Und ich brauche jemanden, der mir sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das Erste. Also wenn da was vorliegt, umkehren. Und nicht fragen, Gott, wo bist du? Gott ist hinter dir, der muss sich nur rumdrehen. Buße heißt das. Und die anderen, wenn es eben nichts gibt und wenn die Situation schwierig ist, dann bittet Gott, hilf mir in dieser schweren Zeit. Achten wir darauf, wie Simeon und Hannah bereit waren, dem leisen Reden Gottes zu folgen, zu warten und auszuhalten, wohin auch immer er sie geleitet hat. Und dann haben sie die Erfüllung der Verheißung erlebt. Also, Advent heißt, Jesus kommt wieder und dann wird er alles vollenden. Aber bis dahin dürfen wir mit ihm unterwegs sein und er steht hinter uns, darf in unser Leben angreifen und wir können seine Kraft für uns in Anspruch nehmen. Also, zum Schluss nochmal dieser Satz, wie die Lebensumstände auch sein mögen, Gott ist da. Unsichtbar, verborgen, aber er wartet darauf, von uns entdeckt zu werden. Und jetzt schlage ich vor, dass wir mal eine Minute, zwei einfach still sind, den Satz angucken, die Handys ausmachen, einen Moment warten und dann singen wir anschließend dieses Lied, Ich stehe an deiner Krippe hier. Amen.